Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Mikro-Europa-Tübingen-Sendung. Unser Thema heute lautet Studium heute. Ich bin Theresa Krampfl und ich moderiere heute die Stunde. Und es soll eben heute darum gehen, mit was die Studenten zu kämpfen haben und wieso. Und wir wollen das Ganze auch psychologisch beleuchten und deswegen haben wir einen ganz besonderen Experten hier. Der Herr Stefan Balz sitzt gerade neben mir. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir werden durch die Sendung drei Beiträge hören. Und zwar geht der eine um Depression, dann geht es um den Studienabbruch und zu guter Letzt wollen wir über die Prokrastination, ein ganz neues In-Wort, kann man fast schon sagen, sprechen. Und genau, kurz zu Stefan Balz. Er ist Diplompsychologe und Diplompädagoge. Und arbeitet eben an der psychotherapeutischen Beratungsstelle vom Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim. Und bevor wir jetzt aber näher auf Ihre Arbeitsfelder eingehen, wollen wir erstmal Musik hören. Und zwar starten wir mit I Believe I'll Dust My Broom von Robert Johnson.
I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. In the morning, I believe I'll dust my broom. Good friend, the black man you've been loving, good friend can get my room. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. Every town I know. If I can't find in West Helena, she must be in East Monroe, I know. I don't want no woman, won't send me downtown, man, she me. I don't want no woman, won't send me downtown, man, she me. She's a no good Tony. They shouldn't lie on the street. I believe I'll go back home. I believe I'll go back home. You can mistreat me here, babe, but you can't when I go home. And I'm getting up in the morning. I believe I'll dust my broom. I'm getting up in the morning. I believe I'll dust my broom. Good friend, the black man you've been loving. Good friend can get my room. I'm gonna call up Johnny. She's my good girl over there. I'm gonna call up Johnny. She's my good girl over there. If I can't find on Philippines Island, she must be in Ethiopia somewhere.
Mikro Europa Tübingen, heute mit dem Thema Studium heute. Und Experte, Psychologe und Pädagoge Stefan Balz sitzt neben mir. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was so Ihre Arbeitsbereiche sind.
Ja, also wir sind ja beim Studierendenwerk als Uni-Dienstleister tätig und unsere Beratungsstelle hier in Tübingen versucht natürlich auch irgendwo Studienerfolg zu unterstützen. Das geschieht in der Form, dass Studierende sich mit jedweden Schwierigkeiten an uns wenden können. Das müssen nicht unbedingt Schwierigkeiten sein, die jetzt direkt das Studium betreffen. Das können auch jetzt primär private, persönliche Probleme sein, wobei typischerweise es schon so ist, dass Probleme im einen Bereich dann auch den anderen negativ beeinflussen. Das heißt, wenn das Studium irgendwo nicht läuft, ist es häufig auch für die Betroffenen, was auch ihr Befinden betrifft, schwierig. Und umgekehrt ist es auch so, dass private Probleme natürlich sehr häufig auch irgendwo zu Nachteilen aufs Studieren führen.
Ja, Sie haben jetzt gesagt, Sie arbeiten bei der Beratungsstelle. Wieso trennt man oder wieso stellt man da eine Linie auf zwischen Beratung und Therapie?
Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Unterscheidung. Das hat zum einen berufsrechtliche und sozialrechtliche Gründe. Auf der anderen Seite, jetzt rein inhaltlich gesehen, ist es natürlich ein wesentlicher Unterschied, auch was so den Umfang und die Intensität der Tätigkeit betrifft. Also wir haben letztes Jahr durchschnittlich knapp 4 Sitzungen mit jedem Klienten gemacht. Das ist natürlich weit unter dem, was in der Psychotherapie läuft, wo allein schon eine Kurzzeittherapie 25 Sitzungen umfasst. Also es ist letztendlich dann in erster Linie auch ein wesentlicher Unterschied, was den Umfang letztendlich der Tätigkeit betrifft. Nicht unbedingt immer so sehr inhaltlich, da ist Beratung manchmal schon auch durchaus intensiv, aber sie ist halt auf jeden Fall deutlich kürzer.
Das heißt, es geht irgendwie erstmal darum, die Studenten erstmal zu beraten, was vielleicht so auch so eine Art, was hast du, wie kann ich dir helfen? Und dann müssen die aber in dem nächsten Schritt dann wirklich zu eine Therapie machen oder gibt es auch den Fall, dass man dann sagt, okay, eine Therapie ist da gar nicht nötig?
Das Letzte ist eigentlich eher der häufigere Fall. Also wir haben doch sehr viele Studierende, die zu uns kommen, bei denen es mit Beratung dann getan ist und ich denke auch wirklich auf eine gute Weise getan ist. Und natürlich gibt es auch einen kleineren Prozentsatz derjenigen, wo schon auch klar ist, da reicht Beratung nicht, da brauchst du eine Psychotherapie und oder vielleicht auch eine psychiatrische Behandlung.
Okay, und wie ist es mit den Studenten, die jetzt zu Ihnen kommen? Was sind die häufigsten Fälle?
Ja, also am häufigsten genannt werden tatsächlich depressive Verstimmungen. Wir fragen die Studierenden in unserem Fragebogen, was sie zu uns führt. Depressive Verstimmungen sind für nahezu jeden zweiten Studierenden, der zu uns kommt, ein Thema. Dann auch so Geschichten wie Stressbewältigungsprobleme, Erschöpfung, Selbstwertschwierigkeiten, Arbeitsstörungen auch, wozu ja auch das Thema Prokrastination zählt, über das wir heute noch sprechen werden und natürlich auch letztendlich Leistungsprobleme und Ängste.
Vermehren sich denn die Fälle?
Also wir können natürlich schon feststellen, dass die Nachfrage nach Beratung steigt. Wir hatten jetzt 2015 dann doch etwa 10% mehr Klienten als im Jahr zuvor.
Und
wir haben jetzt auch dieses Jahr wiederum knapp 10% mehr Anmeldungen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das nimmt zu. Ob Studierende tatsächlich, sage ich mal, kränker, belasteter, beanspruchter sind, ist mal noch die Frage. Da ist sicherlich auch die Hürde gesunken, Hilfe in Anspruch zu nehmen, was natürlich auch begrüßenswert ist. Und ich denke schon auch, dass die, sage ich mal, Verdichtung von Anforderungen auch durch die neuen Studienabschlüsse auch dazu führt, dass Studierende eher mal auch Hilfe in Anspruch nehmen, weil es schneller an den Punkt kommt, wo Schwierigkeiten im Studienverlauf auftreten.
Also ist schon das der Grund, meinen Sie, warum es so 10% mehr geworden sind? Dass einfach so der Druck im Studium stärker wird durch dieses Bachelor-Master-System?
Das spielt sicherlich eine Rolle, dass man dadurch heutzutage schneller mal an den Punkt kommt, wo im Studium was nicht mehr funktioniert. Was so zu meiner Studiengeneration, ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen zu studieren, einfach noch im Rahmen der Flexibilität der Studienordnung, der Prüfungsordnung lag, mal so eine Phase, wo es nicht so gut ging, man nicht so leistungsfähig war, letztendlich dann halt auch irgendwo, sagen wir mal, verstreichen zu lassen, ohne dass man jetzt gleich Schwierigkeiten hatte mit irgendwelchen Fristen oder gar von der Exmatrikulation bedroht gewesen wäre.
Sollte man da was dran ändern irgendwie? Sollte man das Studiensystem wieder verändern, damit es den Studenten insgesamt besser geht?
Das würde ich so pauschal gar nicht sagen, weil es schon doch auch so ist, dass es auch nicht wenige gibt, die davon durchaus profitieren, dass das ein Stück weit strukturierter ist. Also So die Studienkarrieren, die es früher mehr gab, die werden heute natürlich schwieriger, wo jemand nach 20 Semestern vielleicht dann doch auch feststellt, irgendwie schaffe ich da manche Dinge gar nicht. Aber bis dahin hat sich auch gar niemand dafür interessiert, ist jemand vielleicht auch gar nicht aufgefallen, weil eben doch manches so etwas, sage ich mal, freier gehandhabt wurde.
Wir haben, wir wollen jetzt als nächstes einen Beitrag hören, und zwar ist der von Luna Thalmann, und da geht es einfach um Depression, um ein Mädchen, was das, wie sie gerade beschrieben haben, so gespürt hat, dass es schwer für sie ist, da damit klarzukommen mit der Selbstzeiteinteilung und Selbstorganisation. Und am besten hören wir da mal rein und dann können wir danach einfach mal drüber sprechen, was sie dazu sagen.
Ich konnte nie mit psychischen Krankheiten was anfangen. Für mich war das immer, wenn Leute gesagt haben so zu mir, sie können nicht mehr oder ihnen wird es zu viel, dann dachte ich immer, vielleicht sind die nicht so motiviert oder nicht so ehrgeizig und lassen deswegen mal was schleifen.
Das sieht Lara mittlerweile anders. Die 23-Jährige ist Studentin an der Uni Tübingen. Vor anderthalb Jahren wurde bei ihr eine Depression diagnostiziert. Plötzlich ging gar nichts mehr. Aufstehen, zur Uni gehen, Freunde treffen. Auf einen Schlag undenkbar. Doch wie fängt sowas eigentlich an?
Wann hast du oder an welchem Punkt hast du festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt? Irgendwas ist nicht in Ordnung, so wie es gerade läuft.
Also ich muss sagen, ich habe das selber nicht so richtig wahrgenommen. Das war eher so, was auch typisch ist für Leute, die gerade in so einen Burnout kommen, dass ich gemerkt habe, mein Kopf hat nicht mehr das geleistet, was ich gewohnt war. Also gerade aufs Lernen bezogen war es dann so. Und plötzlich ging das halt nicht mehr. Ich habe gemerkt, dass ich für die gleichen Sachen viel, viel länger gebraucht habe. Und auch einfach, wenn ich Sachen wiederholt habe, im Kopf gar nichts mehr kam und mein Kopf einfach wie zugemacht hat. Und ich muss auch sagen, ich habe in der Zeit dann auch leicht Panik immer bekommen. Deswegen dachte ich auch zum Anfang nicht, ich hätte eine Depression, wie sich dann rausgestellt hat, sondern ich hätte eine Panikstörung. Und bei mir war dann aber halt der erste Impuls nicht, ich sollte vielleicht weniger machen, sondern der Gedanke war dann, okay, ich schaffe nicht mehr mein Pensum in meiner gewohnten Zeit, das heißt, ich muss halt einfach meine Freizeit kürzen. Einzugestehen, dass wirklich Menschen Grenzen haben, psychisch, ich meine, für die meisten ist das wahrscheinlich was Selbstverständliches, für mich war es nicht selbstverständlich. Und ich glaube, ich habe da so von außen auch diesen Impuls gebraucht, dass mir jemand sagt, hey, guck da mal danach. Und ich habe aber, glaube ich, auch gebraucht, dass mir psychisch schon so schlecht ging, dass ich das auch ernst genommen habe. Wenn es mir nicht so schlecht gegangen wäre, war ich halt so ein Mensch, der eher so war, ja, red du nur, du verstehst es nicht, ich muss das jetzt erledigen, du kannst es nicht nachvollziehen, warum ich mir jetzt gerade so einen Stress mache.
Warum hast du dir den Stress gemacht, wenn wir jetzt darüber reden? Also hast du eine Erklärung für dich selbst, warum hast du dich so dahingetrieben?
Was bei mir schon immer so war, ich bin sehr perfektionistisch und man könnte immer unendlich viel machen. Es gab nie für mich diesen Punkt wie in der Schule, so jetzt hast du die ganzen Arbeitsblätter fertig gelernt, jetzt bist du fertig. Und dadurch, dass es an der Uni eben nicht eingegrenzt ist, wie viel man machen kann, sondern sich selber Grenzen setzen muss, war das halt mit meinen Grundvoraussetzungen sehr schwierig. Und das ist auch was ich jetzt merke, was ich lernen muss für mich, dieses Grenzen zu setzen und dann auch zu sagen, das ist jetzt mein Schlussstrich, so viel, wie ich jetzt gemacht habe.
Helfen dir jetzt die Beratungsstellen dabei, irgendwie diesen Punkt zu finden, wo du sagst, also kommst du dahin, das sagen zu können?
Ganz arg. Also ich mache momentan Psychotherapie. Ich hatte auch lange Medikamente, weil typisch für so Depressionen hatte ich halt ganz stark Schlafstörungen. Und da haben mir die Tabletten halt sehr geholfen, gerade durchschlafen. Aber das, was mir wirklich geholfen hat, war die Psychotherapie, als ich dann endlich eine tolle Psychotherapeutin gefunden hatte. Das heißt, die Beratungsstellen, ja, die helfen mir extrem. Aber ich muss auch sagen, das war ein Weg von über einem Jahr bestimmt, weil das halt ein sehr persönliches Thema ist. Und man braucht gerade, was solche Themen angeht, tatsächlich jemand, der sehr gut dazu einpasst. Also da bin ich erst an Leute gestoßen, mit denen ich nicht zurechtgekommen bin. Auch gerade Leute oft, wo ich mich nicht ernst genommen gefühlt habe. Vielleicht auch gerade so als junger Mensch. Und ich muss auch sagen, dass mich die psychologische Beratungsstelle hier an der Universität enttäuscht hat. Ich habe halt erzählt, dass ich mich extrem unter Druck fühle, wie es mir geht, wie schwer es mir fällt, dass ich Blockaden habe beim Schreiben und so weiter. Und dann kam ich eine Woche später wieder hin. Und in der Woche war es halt, mich hat wie die Kraft verlassen. Ich konnte mir keinen Stress mehr machen. Das war so das Zeichen von meinem Körper. Jetzt geht's nicht mehr. Dann kam ich zu ihr nochmal und habe ihr genau das erzählt. Und dann hat sie zu mir halt so gesagt, so im Sinne von, ja, Glückwunsch, sie haben sich doch beschwert, dass sie immer so unter Druck standen und jetzt können sie sich plötzlich keinen Druck mehr machen. dann ist ja alles gut. Dann können wir uns jetzt ja in 2 Monaten nochmal sehen, bevor die Prüfungsphase ist, und dann nochmal reden. Ich wurde dann weggeschickt von einer Fachperson. Dann kam das halt wieder, sobald der Druck stärker wurde, dass halt gar nichts mehr ging. Und da bin ich dann in eine psychologische Institutsambulanz, also so ein notfallmäßiges, also da kriegt man sehr schnell einen Termin, weil sonst ist ja sowas immer sehr, muss man sich sehr weit im Voraus rumkümmern um psychologische Beratung. Und nach 10 Minuten Gespräch war klar, dass man da auf jeden Fall eingreifen muss. Und da wurde ich dann erst begleitet und dann guckt man aber, sobald man da ist, dass man dann auch guckt nach Psychotherapie. Dann war auch die Frage, ob ich vielleicht in die Klinik komme, weil ich dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so richtig, ich konnte mich nicht mehr richtig selber versorgen. Also es war wirklich, war so gestresst von allem.
Und auf diesem Weg bist du dann zu deiner jetzigen Ärztin gelangt. Das heißt, Wie sieht jetzt dein neuer Kurs aus? Also was hat sich für dich durch die Therapie verändert?
Ich habe mich selber jetzt so ein bisschen als Priorität genommen und ich merke, wie gut mir das tut, und viele Leute spricht man erstmal an, dass man so psychische Probleme hat, plötzlich selber offener sind und von ihren eigenen psychischen Problemen erzählen, und ich finde es so spannend, wie viele Leute damit kämpfen und wie viele Studenten mit dem Druck kämpfen. Also das hat mich selber so bewegt, ich sehe euch jetzt gerade so halb gehen, aber es war für mich so eine krasse Erfahrung zu merken, wie viele das teilen und wie viele damit Probleme haben und wie wenig darüber geredet ist, und es tut richtig gut, sich da anderen zu öffnen. Das würde ich auch jedem empfehlen, natürlich in so einem Rahmen, wie man sich wohlfühlt. Und was ich auch noch mache, so bewusst in meinem Leben, ist eben auch so Prioritäten anders setzen, anders umzustrukturieren, die Uni anders zu bewerten. Ich habe gemerkt, dass ich in diesem ganzen Ehrgeiz und so ein bisschen meine ursprüngliche Intention vom Studium, was für mich mitzunehmen, die Zeit zu genießen, so verloren habe und auch so untergegangen bin in diesem ganzen Bachelor, 6 Semester, Regelstudienzeit oder so, und war so drin in diesem Uni-Betrieb und diesem schnell fertig werden, und auch so viele Leute um mich rum, hatte ich das Gefühl, haben mir das vermittelt, dieses, du musst schnell fertig werden, sonst hast du irgendwie versagt, und das für mich neu zu bewerten und jetzt in voller Grund zu stellen, was mir immer wichtig war, das Studium als eine Zeit für mich zu sehen. Das ist nicht das Normale oder das automatisch Bessere, sich da den Druck zu machen, dieses gesellschaftliche schnell fertig werden, schnell auf den Arbeitsmarkt, also dass das einfach auch ein Stück weit krank ist von der Gesellschaft und auch die Studenten krank macht. Das wäre auch für mich so ein bisschen ein Wunsch, dass da Leute mehr drüber reden, auch selber über ihre Probleme damit, dass es vielleicht das Bewusstsein dafür gestärkt wird. Das ist doch viel sinnvoller, wenn wir Akademiker ausbilden, die sich Zeit genommen haben, die sich damit auseinandersetzen konnten mit dem, was sie machen, und nicht einfach nur alles schnell reinhauen, schnell auf dem Arbeitsmarkt angenommen werden, also dass das eigentlich nicht das Ziel ist von der akademischen Ausbildung und das vielleicht so ein bisschen mehr zurückkommt dadurch.
Das war ein Porträt von Luna Thalmann, und zwar über Depressionen an sich während dem Studium. Stefan Balz sitzt neben mir, der Experte. Was sagen Sie dazu? Also wenn Sie jetzt hören, dass das Mädchen so weggeschickt wurde, wie sie erzählt hat, können Sie da mal aus Ihrer Perspektive einfach erzählen?
Ja, also so wie die Betroffene das berichtet hat, ist es natürlich sicherlich nicht so, wie man sich das idealerweise vorstellt. Tatsächlich scheinen sie sich ja nicht besonders irgendwo gesehen, gefühlt zu haben mit ihren Schwierigkeiten. Der Fall selbst der Betroffenen ist eigentlich durchaus typisch letztendlich. Also auch so ein Stück weit erstmal eine schleichende Entwicklung, dass die Betroffenen gar nicht so richtig realisieren, okay, was ist mit mir los? So nach dem Motto, vielleicht muss ich noch härter arbeiten, mich mehr zusammenreißen, dann läuft's wieder. Und das dann ja auch eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis die junge Frau aus dem Beitrag dann doch realisiert hat, nein, irgendwas ist mit mir eben dann doch auch nicht in Ordnung. Ich kann so nicht weitermachen, ich brauche irgendwo Unterstützung. Und dann ja letztendlich ihren Weg gefunden hat über erstmal offensichtlich ja auch psychiatrische Behandlung mit Antidepressivum vermutlich und dann eben auch eine anschließende Psychotherapie. Das ist dann in Fällen, wo beispielsweise Beratung eben nicht ausreicht, dann auch ein ganz typischer Verlauf letztendlich. Was schon auch auffällt ist, sie hat sich auch selbst benannt, da gibt es auch irgendwo perfektionistische Züge, einen ganz hohen Anspruch, einen großen Ehrgeiz. Und tatsächlich ist es auch schon unsere Erfahrung, dass das ganz häufig auch diejenigen betrifft, die durchaus irgendwo auch sehr leistungsbereit sind und die dann feststellen, okay, ich kann mit dem Aufwand, den ich zu betreiben pflege, nicht mehr das erreichen, was ich mal erreicht habe.
Ist es so, dass Sie einen sehr starken Überschuss an Studenten haben? Also inwiefern müssen Sie dann zu manchen auch sagen, ja gut, vielleicht ist es jetzt hier nicht die richtige Anlaufstelle? Oder inwiefern sagt man dann vielleicht auch mal aus der Not heraus einfach, was man ja schon oft hört, gut, vielleicht regelt sich das auch von alleine wieder?
Also das sagen wir natürlich, hoffentlich, ich kann da nur für mich sprechen, natürlich nicht aus irgendwelchen Nöten heraus, dass wir jetzt vielleicht gerade enge Kapazitäten haben, sondern wir versuchen natürlich schon doch allen auch irgendwo gerecht zu werden. Und bei denjenigen, wo dann doch auch klar ist, wir können das selbst irgendwo auch nicht leisten, weil wir dafür eben den Rahmen nicht haben, es vielleicht auch nicht unser Auftrag ist, tatsächlich, wenn es ums Thema Behandlung geht, versuchen wir natürlich schon auch den Leuten weiterzuhelfen, zu sagen, an wen sie sich wenden können. Wobei man jetzt auch sagen muss, Psychotherapieplatzsuche ist ja gerade auch schon angeklungen, ist durchaus auch was, was in gewisser Weise herausfordernd ist, einige Geduld auch braucht, einige auch Beharrlichkeit. Aber da sind wir in Tübingen in einer vergleichsweise doch komfortablen Situation, weil wir doch eine sehr, sehr gute letztendlich auch Versorgung mit Psychotherapie haben, mit nahezu sechsfach so viel Psychotherapeuten, wie laut Bedarfsplanung sein müsste. Das ist natürlich schon auch gut dann auf eine Art und Weise.
Mal zu den formalen Dingen. Kann jeder Student zu Ihnen kommen?
Genau, also zu uns können alle Studierenden kommen, der Hochschulen, die vom Studierendenwerk betreut werden. Der ganz, ganz große letztendlich Teil unserer Studierenden an der Beratungsstelle sind tatsächlich Studierende der Universität Tübingen, weil es eben nahe liegt. Es gibt aber auch an den kleinen Hochschulstandorten, für die das Studierendenwerk auch zuständig ist, vor Ort dann Kooperationen mit Beratungsstellen anderer Träger, wo das Studierendenwerk dann zumindest für eine bestimmte Anzahl von Sitzungen dann finanziell aufkommt.
Und wie schnell bekommt man da einen Termin, nur dass ich mir das so grob vorstellen kann?
Also das ist ein Stück weit auch so nachfrageabhängig. Wir haben schon unsere Spitzenzeiten, was die Nachfrage betrifft. Das ist typischerweise die Prüfungszeiten und auch der Beginn des Wintersemesters. Unser Ziel ist schon letztendlich jedem innerhalb von 2, maximal 3 Wochen einen Erstgesprächstermin anbieten zu können, wobei man schon auch ehrlicherweise sagen muss, dass das übers Jahr gesehen nicht immer funktioniert. Aber schon klar, unser Ziel ist, zeitnah doch ein Gesprächsangebot zu machen.
Und wie lange dauert dann so eine Beratung? So eine Erstberatung zum Beispiel mal?
Also das Gespräch selbst, die Gespräche selbst dauern 50 Minuten. Und was die Häufigkeit der Gespräche betrifft, ist es so, dass im Durchschnitt jetzt letztes Jahr die Studierenden knapp 4-mal kamen. Wobei natürlich auch da die Streuung breit ist. Manche kommen tatsächlich nur einmal, entweder weil es schon besser geworden ist oder aber auch, weil klar ist, okay, das muss irgendwo einen anderen Weg gehen. Und natürlich gibt es auch welche, die ein Stück weit länger kommen. Das hat dann oft auch damit zu tun, wie sich dann eben alternative auch Unterstützungsmöglichkeiten organisieren lassen. Wir haben zum Beispiel immer wieder den Fall auch mit internationalen Studierenden, die dann eben ein paar Monate allenfalls hier sind, wo dann auch klar ist, da kann jetzt irgendwo keine Psychotherapie anlaufen, da müssen wir ein Stück weit dann das irgendwo begleiten und das geht dann manchmal natürlich auch ein bisschen länger.
Gibt es denn auch andere Anzeichen für Depressionen als die, die jetzt im Beitrag so gehört wurden?
Also das waren sicherlich schon relativ typische Dinge. Ich meine, die, sage ich mal, Symptome, die die meisten natürlich am deutlichsten registrieren, sind einerseits so die Stimmung, die irgendwo niedergeschlagen, bedrückt, traurig, bisweilen auch gereizt ist. Dann auch diese Erschöpfung, der Antriebsverlust, Verlust von Interessen, von Dingen, Aktivitäten, die Freude machen. Selbstwertgefühl ist sehr häufig beeinträchtigt. Ganz typisch auch, wie die Studierende im Beitrag berichtete, auch kognitive Einschränkungen, also ganz häufig doch auch so Einbußen so im Denk- und Konzentrationsvermögen. Schlafstörungen, ganz, ganz häufiges depressives Symptom jedweder Art, Einschlaf-, Durchschlafstörungen, Früherwachen. Das sind eigentlich schon relativ typische depressive Symptome, die auch im Beitrag geschildert wurden.
Was wir vorher schon ganz kurz angesprochen haben, ist dieses Aufschieben. Und darüber möchte ich mit Ihnen gleich noch reden. Da hören wir dann auch einen Beitrag dazu. Und jetzt wollen wir aber zuerst noch mal kurz ein bisschen zur Entspannung Musik hören. Und zwar fangen wir an mit Poor Michael's Beat von Mark Olsen.
funny how big plans fall through. Still I trust in one moment there with you. Knowing that's a chance I will take, how soon? I still got waiting for my ghost phone. I will for my love dress made of linen with diamonds and pearls. Say for me how little time has left you away from the shore. Still I trust in one moment there with you. Knowing that's a chance I would take, how soon?
Micro Europa.
Micro Europa.
Hallo zurück bei Micro Europa Tübingen. Wir haben heute das Thema Studium heute. Und zwar sitzt der Experte Stefan Balz neben mir. Er ist Psychologe und Pädagoge. Und wir wollen hier eine Stunde über die Wüstewelle, über das Studium und die aktuellen Probleme im Studium sprechen. Und zwar haben wir da einen nächsten Beitrag und der handelt von Prokrastination. Der Beitrag ist von Robert Galliard und da geht es eben um diese Aufschieberitis, wie man es auch nennt. Und danach würde ich Sie ganz gerne fragen, was Sie so dazu sagen von psychologischer Seite. Und damit fangen wir an in 4,5 Minuten und jetzt los für den Beitrag.
Prokrastination klingt kompliziert und so einfach ist das Verhalten auch nicht zu erklären. Was machen Studierende, wenn der Abgabetermin der Hausarbeit immer näher rückt, sie sich aber einfach nicht dazu aufraffen können, endlich damit anzufangen? Eine Betroffene gibt uns einen Einblick.
Na, da fallen mir meistens irgendwelche tollen Dinge ein, wie einkaufen zu gehen. Online-Shopping ist auch immer eine ziemlich gute Lösung. Und manchmal sitze ich auch einfach nur rum und starr in die Ferne.
Angeblich prokrastinieren etwa 70% der Studierenden regelmäßig. Und bei manchen ist dadurch sogar das Studium gefährdet.
Also ich höre von allen, dass sie eigentlich grundsätzlich zu spät anfangen. Eine Freundin von mir, die schafft es, die setzt sich täglich irgendwie 3 Stunden an der Hausarbeit, schreibt die dann über einen längeren Zeitraum und kriegt das hin. Ich kann das überhaupt nicht, bin ich viel zu planlos dafür, muss es dann doch spontan machen. Ich glaube auch nicht, dass ich, wenn ich über eine längere Dauer eine Hausarbeit schreiben würde zum Beispiel, dass die besser werden würde als die, die ich so in den letzten paar Tagen raushaue.
Wem es ähnlich geht, der sollte nicht verzweifeln. Beim Schreibzentrum der Uni Tübingen kann Betroffenen geholfen werden.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Rosita Frei. Ich leite zusammen mit meinem Kollegen Andreas Bissels das diversitätsorientierte Schreibzentrum an der Universität Tübingen. Wir wurden im Jahr 2011 gegründet, um das wissenschaftliche Schreiben an der gesamten Universität zu fördern und zu unterstützen. Dafür geben wir fachübergreifende Workshops, bieten Beratung an und organisieren Schreibevents.
Wer also nicht weiß, womit der überhaupt anfangen soll oder einfach nicht weiterkommt, der kann sich im Schreibzentrum hilfreiche Tipps abholen. Wichtig ist, dass man nicht den Mut verliert, wenn die erste Fassung einer Hausarbeit eher chaotisch wirkt. Selbst erfolgreiche Autoren schieben ihre Arbeit häufig auf und überarbeiten ihre Texte mehrmals. Dabei gibt es unzählige Strategien, wie man Prokrastination entgegenwirken kann.
Man kann zum Beispiel mal den Schreibort wechseln, man kann sich zum Schreiben verabreden, man kann sich selber Schreibfenster freischaufeln und wirklich festlegen. Es ist aber auch wichtig, Fenster für die Freizeit freizuhalten, also für das Vergnügen. Das machen viele Studierende nämlich auch nicht. Die haben sich dann so viele Zeitfenster gesetzt oder wollen dann einfach in einem durchschreiben und sitzen dann am Tisch und bekommen nichts zustande. Da hilft manchmal vielleicht doch erst noch mal eine Runde schwimmen gehen oder eine Runde joggen und dann halt anschließend zu schreiben. Also es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Ganz wichtig ist eben, auf keinen Fall zu verzweifeln. Schreiben in der Gemeinschaft, sich verabreden, mit anderen drüber sprechen, das mindert das Problem schon sehr. Und dann eben auch verstehen, worum geht's, und auch an komplizierten Stellen mit anderen darüber ins Gespräch kommen, um sich so an diese komplizierten Stellen heranzuarbeiten, ist auch eine Möglichkeit.
Mit diesen Tipps klappt es bei der nächsten Hausarbeit hoffentlich besser. Die Ursachen für Prokrastination können allerdings von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Die Bewältigungsstrategien müssen daher auf Einzelfälle abgestimmt werden, sagt Rosita Frei.
Ja, also wir bieten ja auch verschiedene Beratungsformen an. Wir haben einmal die offene Sprechstunde hier unten im Tal in der UB. Die findet 4-mal in der Woche statt, und zwar im Lernpluszentrum. Und man kann dort einfach vorbeigehen, muss sich überhaupt nicht anmelden. Die ist für eher kürzere Fragen gedacht. Kann man sich mal ein kurzes Feedback holen, Gliederung mal zeigen oder zu einer Zitation, Argumentation, was auch immer. Das gleiche Angebot gibt es auf der Morgenstelle im Lernzentrum Naturwissenschaften 1-mal in der Woche. Darüber hinaus bieten wir individuelle Beratung an, die ist für komplexere Fragen. Da können wir uns mal so eine Stunde Zeit nehmen und mal ein bisschen gemeinsam überlegen, wie die aktuelle Frage, das aktuelle Problem, die aktuelle Herausforderung gelöst werden kann. Für diese individuelle Sprechstunde ist die Vereinbarung von Terminen erforderlich. Das heißt, man schreibt uns einfach eine E-Mail an schreibzentrum@tübingen.de und dann machen wir Terminvorschläge. Und Schreiben lernt man einfach durch Schreiben, und von Mal zu Mal wird es besser, und das ist einfach auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Robert Galliard mit seinem Beitrag zur Prokrastination, übrigens zur Wortherleitung. Pro heißt ja wie bekannt für, und krass heißt eben morgen, dieses für morgen aufschieben. Stefan Balz sitzt hier neben mir, Psychologe und Pädagoge, und meine Frage ist jetzt an Sie, beziehungsweise so, um das mal vorwegzunehmen, Prokrastination ist so ein bisschen, finde ich, in letzter Zeit so, es wird eher so lustig dargestellt. Also es gibt viele Videos im Internet, so, ja, was kann man alles machen, um nicht an seiner Hausarbeit sitzen zu müssen. Und jeder spricht irgendwie darüber, aber was hat denn das Ganze psychologisch irgendwie, was steckt da dahinter von psychologischer Sicht?
Ja, wie schon im Beitrag angeklungen, da können ganz unterschiedliche Dinge letztendlich dahinter stecken. Also zunächst mal ist es ja auch ein Stück weit eine Arbeitsstörung. Das heißt, irgendwo auch ein wiederholtes Aufschieben von notwendigen oder auch wichtigen Tätigkeiten, obwohl eigentlich für deren Erledigung auch die Zeit zur Verfügung stehen würde. Da kann es um ganz unterschiedliche Dinge gehen. Was auch immer es ist, man muss sich erstmal klar machen, dass Aufschieben natürlich irgendwo immer erstmal auch eine positive Konsequenz hat. Sonst wird es nämlich auch niemand machen. Also, wenn Sie zum Beispiel eine sehr aversive Aufgabe zu erledigen haben, die Ihnen jede Menge Unlust bereitet, wenn Sie sich nicht drum kümmern, dann kommen Sie um diese Unlust drum. Das heißt, das ist erstmal komfortabler für Sie. Das Blöde ist natürlich, dass sich irgendwann dieser kurzfristige Vorteil in den Nachteil letztendlich umkehrt und ihn wirklich auch ganz erhebliche Schwierigkeiten machen kann, bis hin zur Gefährdung letztendlich auch von Studienerfolg. Deswegen, das Thema ist nur so semi-lustig letztendlich, weil dadurch schon eine Menge letztendlich auch Beeinträchtigungen und letztendlich auch Nachteile entstehen können.
Wie viel darf man denn aufschieben? Also ab wann wird das Ganze so, ich sag mal so, unangenehm fürs Gewissen, dass es dann schon wieder kontraproduktiv wird?
Also das ist immer so ein bisschen die Frage. Also ich denke dann schon immer, entscheidend ist am Ende, welche Konsequenzen das Aufschieben hat. Wenn jetzt jemand dann doch seine Dinge immer erledigt bekommt, ist ja im Beitrag auch genannt worden, der Fall, gut, dann muss man das nicht unbedingt problematisch finden. Das heißt dann natürlich irgendwo auch kurz vor Fristen nochmal eine Menge Stress, Beanspruchung, vielleicht Nachtschichten. Aber okay, wenn das funktioniert und dann vielleicht sogar auch irgendwo eine wohlüberlegte, sage ich mal, Arbeitsstrategie ist, dann ist es natürlich so beim Einzelnen zu sagen, ja gut, vielleicht behalte ich das auch so dabei. Wenn es jetzt allerdings so ist, dass es eher dazu führt, dass Aufgaben gar nicht mehr abgeschlossen werden könnten, weil die Fristen nicht mehr zu halten sind oder zumindest Aufgaben nicht in der Güte vielleicht auch beendet werden können, die eigentlich möglich wäre, das heißt, jemand hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, dann ist es natürlich schon auch irgendwo eine ganz unschöne Geschichte für die Betroffenen.
Das heißt, kann das auch aus einer Überforderung oder vielleicht gerade auch aus einer Depression heraus entstehen, diese Lust aufzuschieben?
Naja, sagen wir mal so, wenn jetzt jemand depressiv ist, ist er natürlich in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Ob man das jetzt klassisch Prokrastination nennen mag, das ist so die Frage, weil Prokrastination das Konzept eigentlich voraussetzt oder annimmt, dass grundsätzlich die Möglichkeiten zur Bewältigung der Aufgabe ja gegeben sind. Faulheit, ja, würde ich auch nicht denken, dass das bei vielen eine Rolle spielt. Überforderung vielleicht schon eher, wobei ich glaube, die Überforderung gar nicht unbedingt immer eine inhaltliche ist. Im Beitrag klang ja an, zum Beispiel Schreibzentrum, übrigens eine sehr, sehr gute Einrichtung, wie ich finde, kann da natürlich helfen. Wenn jemand gar nicht weiß, ja, wie funktioniert es denn mit einer Hausarbeit, mit einer Bachelorarbeit, wie auch immer, dann ist das natürlich toll. Wenn es allerdings so ist, dass die Überforderung eher eine ist bezüglich, sage ich mal, so der Organisation, der Selbstorganisation, dann braucht es vielleicht noch ein paar andere Dinge. Dann braucht es ein Arbeiten letztendlich auch an diesem Thema, an der Handlungssteuerung irgendwo auch. Allein schon dieses Konzept zu erkennen, kurzfristiger Vorteil, längerfristiger Nachteil, das ist für viele schon was ganz, ganz Wichtiges. Das beispielsweise ein bisschen mehr zu antizipieren. Also was heißt es denn, wenn ich jetzt nicht anfange zu arbeiten, es ist vormittags, ich hatte mir was vorgenommen, was ist jetzt, wenn ich es jetzt nicht mache, was heißt es für heute Abend? Werde ich dann mit dem Tag zufrieden sein? Oder werde ich denken, ja gut, also wenn du so weitermachst, wird es irgendwo ganz übel enden unter Umständen.
Als nächstes wollen wir darüber reden, was es vielleicht auch für Alternativen zum Studium gibt, um dem Ganzen vielleicht auch zu entgehen, dieser Depression. Und davor wollen wir aber einfach erstmal wieder Musik hören, und zwar We Say Yeah in einer Live-Version von Cliff Richard and the Shadows.
Mommy says no, Daddy says no, Brother says no, but they've all got to go, 'cause we say yeah, yeah, we say yeah, we say yeah, yeah. If we didn't go ahead, if we thought of all they said, I might as well give up, man, or we might as well be dead, 'cause we say yeah, we say yeah, 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 we say yeah, we say yeah, 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 we're moving up front, baby, singing our song, oh, the ones they taught us, they're all say yeah, 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 we say yeah, we say yeah, 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 we say yeah, yeah, let's go. Where we all say yeah, we say yeah, we say yeah, we say yeah.
fashion. What make you look more like a star? You're a good girl. Got the whole world in the palm of my head. Since you told me I'm your loving man, baby, that's nice. Oh, that's nice. Keep your hands off my woman. None of that talk.
Gerade gehört That's Nice von Ian and the Zodiacs und ihr hört Mikro Europa Tübingen hier auf der Wüstewelle, heute mit einem Live-Gespräch mit Stefan Balz, Psychologe und Pädagoge Stefan Balz. Vielleicht ist Studium nicht das Richtige für jeden. Das habe ich mich so gefragt. Wenn die Studenten so sehr viel oder wenn der Druck sehr viel höher wird, vielleicht sollte man dann auch mal an den Studienabbruch denken. Vielleicht an eine Ausbildung, an eine Lehre oder ein Praktikum. Beraten Sie Studenten auch ab oder raten Sie Studenten auch ab und zu einem Studienabbruch?
Also dazu raten ist sicherlich zu viel gesagt, wobei wir uns jetzt auch nicht anmaßen wollten, jemandem zu empfehlen, er möge sein Studium abbrechen. Das ist sicherlich was, wo dann jeder für sich entscheiden muss, wo wir natürlich irgendwo ein Stück weit zur Verfügung stehen, um verschiedene Optionen, Alternativen zu durchdenken, das schon. Aber ich würde auch sagen, es ist nicht so, dass ein Studium für jeden, der die Voraussetzung dafür erfüllt, zu studieren, unbedingt schon so die beste Variante sein muss letztendlich. Ein Studium, wie schon, ja, wir schon gesehen haben, stellt natürlich hohe Anforderungen auch so an die Selbstorganisation und braucht unter Umständen auch einen relativ langen Atem, den man natürlich auch irgendwo haben muss. Und vor dem Hintergrund ist für manche Ausbildung sicherlich eine gute Alternative.
Es ist ja schon so, dass diese Normen und Zwänge so sehr, sehr stark sind, in denen wir uns allen befinden und dass man schon das Gefühl hat, ein Studium, das ist die hochwertigste Ausbildung und man will ja auch mal Geld verdienen und so, ja, wie das halt immer so von Generation zu Generation weitergetragen wird. Ich weiß nicht, vielleicht ist das das Problem. Was sagen Sie dazu?
Ja, das würde ich so eher ein bisschen differenziert betrachten wollen, weil so sehe ich zumindest, ist es gerade nicht, das Studium immer sozusagen die bestmögliche Art und Weise ist, sich für eine berufliche Tätigkeit zu qualifizieren. Es gibt durchaus Ausbildungsberufe, mit denen man deutlich bessere berufliche Perspektiven hat in jeder Hinsicht, Anstellungswahrscheinlichkeit, Verdienstmöglichkeiten, Sicherheit der Arbeitsstelle, als jetzt mit einem Studium. Also insofern denke ich, muss man da schon gucken letztendlich, um was genau es sich handelt. Und pauschal zu sagen, wer immer studieren kann, der soll das auch tun, weil er nichts Besseres tun kann, das würde ich so sicherlich nicht unterschreiben.
Und vielleicht ist für manche auch gerade diese körperliche Arbeit wichtig. Und da haben wir zum Beispiel den Tillmann, der hat eben sein Studium abgebrochen und hat dann die Lehre zum Zimmermann angefangen. Und das ist ein Beitrag von Robin Hagenmüller. Und in den wollen wir jetzt am besten mal reinhören und dann möchte ich danach nochmal mit Ihnen drüber reden.
6 Semester lang studierte Tillmann Seidel Geschichte und Politikwissenschaft in Tübingen. Dann trifft er eine folgenreiche Entscheidung. Tillmann bricht sein Studium ab und beginnt im September 2016 eine Ausbildung zum Zimmermann. Mit seinem Entschluss ist Tillmann nicht alleine. Durchschnittlich kehrt jeder fünfte Student dem Studium frühzeitig den Rücken. Bücher wälzen und Referate halten ist eben nicht jedermanns Sache. Doch für Tillmann hatte der Studienabbruch andere Gründe.
Der Spaß im Studium, der hat an sich nicht gefehlt, aber gerade die Zukunftsperspektive war halt für mich nicht so erfreulich, weil ich habe mir auch überlegt, dass ich später mal keinen Bürojob haben möchte. Und insofern war das dann auch eine bewusste Entscheidung gegen einen Bürojob später.
Tillmann Seidel hat sein Interesse an Politik und Geschichte nicht verloren. Neben der Arbeit engagiert er sich als Stadtrat in seinem Heimatort Mössingen. Trotzdem sieht er in der Ausbildung eine Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen.
Ja, ich habe mich halt dann irgendwann gefragt, warum sollte ich etwas studieren, mit dem ich letztendlich dann überhaupt nicht glücklich werde. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass ich jetzt in der Ausbildung aufblühen werde.
Wer denkt, Studienabbrecher suchen verzweifelt nach Arbeitsplätzen, liegt falsch. Menschen wie Tillmann Seidel sind gefragt wie nie. Da immer mehr junge Menschen sich für ein Studium entscheiden, suchen Ausbildungsbetriebe händeringend nach Nachwuchs. Tillmann macht seine Ausbildung bei Schwörerhaus auf der Schwäbischen Alb. Das Unternehmen profitiert von den Studienabbrechern.
Also speziell dort habe ich rausgehört, dass Studienabbrecher eine gewisse Reife mitbringen, die eben, wenn Schüler direkt von der Schule kommen, von der Realschule, Hauptschule und anfangen, eine Ausbildung zu machen, haben die halt nicht diese Reife.
Doch nicht nur die Ausbildungsbetriebe freuen sich über die Studienabbrecher. Allen voran ist Tillmann Seidel mehr als zufrieden mit seiner Entscheidung. Auch wenn der Wechsel zur Lehre zunächst eine große Umstellung bedeutete, freut er sich über seine neue Berufung.
Ja, ich arbeite natürlich viel mit Holz und mit Nagelpistolen und mit dem Zimmermannshammer, mit dem Meterstab. Das ist so mein tägliches Werkzeug momentan. Jetzt als Zimmermann schafft man halt richtig, wie der Schwabi sagt.
Das Leben als Student hatte durchaus seine Vorzüge. Spätes Aufstehen, abendliche Feste und immer neue Leute treffen. Doch der angehende Zimmermann bereut seine Entscheidung keineswegs. Der dauerhafte Leistungsdruck während des Studiums macht vielen Studenten das Leben schwer.
Was mir auch wirklich gut gefällt, ist, dass man nach dem Arbeiten heimkommt und man ist fertig. Man muss nicht noch irgendwelche Quellen lesen oder recherchieren oder Texte lesen oder Papers oder wie auch immer, sondern man ist einfach fertig und kann daheim dann abschalten und das machen, worauf man Lust hat.
Die Ausbildung zum Zimmermann ist keineswegs das Ende von Tillmann Seidels beruflicher Laufbahn. Nach seiner Lehre stehen Tillmann zahlreiche Möglichkeiten offen.
Über den Betrieb steht mir auch im Anschluss an meine Ausbildung offen, noch ein Studium dort anzufangen, gerade in Holztechnik beispielsweise oder generell kann ich meinen Meister dort machen. Das ist auch gerade in dem Betrieb toll, dass es da so viele Möglichkeiten gibt. Also es ist definitiv nicht so, dass nach der Ausbildung dann Schluss ist.
Tillmann weiß, dass er nicht alleine ist mit seinem Wunsch nach handwerklicher Erfüllung. Für Studenten, die auch schon länger das Gefühl plagt, eine Ausbildung könne genau das Richtige für sie sein, hat Tillmann folgenden Rat.
Leuten, die sich das überlegen, denen empfehle ich einfach zu machen, einfach zu trauen. Ich weiß, es ist ein Schritt, aber der Schritt lohnt sich definitiv.
Das war ein Porträt von Robin Hagenmüller. Und es geht also darum, seine Leidenschaft zu finden, auch sich zu überlegen, wie stellt man sich seine Zukunft vor. Wie leicht ist es oder wie schwer ist es für Studenten, tatsächlich den Schritt zu gehen und sein Studium abzubrechen?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wenn jemand doch an dem Punkt ist, wo er feststellt, das Studium meinetwegen passt beispielsweise nicht zu ihm, da fehlt irgendwo an Neigung, an Interesse, oder jemand auch sich so gar keine berufliche Perspektive dafür ausrechnet, kann der Schritt unter Umständen durchaus auch leicht sein. Viele sind natürlich schon auch am Zweifeln, weil die Frage natürlich auch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden ist, die sich auch nicht unbedingt auflösen lassen. Aber das ist natürlich auch eine generelle Frage bei derart weitreichenden Entscheidungen, dass man natürlich nicht immer genau wissen kann zu Beginn, wie es am Ende werden wird.
Ja, vielleicht ist ein Abbruch auch gar nicht so schlimm. Vielleicht gehört es auch einfach mal zu einem Lebensweg dazu.
Ja, tatsächlich. Also ich sehe das meist auch nicht so besonders dramatisch, weil, wie ja auch im Beitrag angeklungen ist, das ja auch keineswegs heißen muss, dass man jetzt irgendwo Zeit vertan hat, Zeit vergeudet, nicht gut genutzt hätte, sondern einfach man die Weichen nochmal neu stellt, ohne dass man vielleicht unbedingt die vorherigen Erfahrungen missen wollte und auch diese Erfahrungen einem bei der neuen Tätigkeit ja durchaus auch irgendwo zugutekommen können.
Ich habe schon das Gefühl, dass man von der Gesellschaft so einen bestimmten Druck entgegenbekommt, dass man schnell fertig wird. Ich glaube, das ist so das, warum man immer denkt, Studienabbruch ist so ein großes No-Go. Durch diese ganze Schnelllebigkeit und dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss mit 24 seine Masterarbeit schreiben. Ich glaube, das ist so das Problem daran. Und deswegen finden, glaube ich, auch viele einfach ihre Berufung gar nicht so richtig.
Ja, das, denke ich, ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich teilen würde. Also, dass heutzutage schon irgendwo mehr so die Idee vorherrscht, soll alles geradlinig sein, möglichst auf kürzestem Wege zum Ziel. Wobei es interessant ist, dass das jetzt so doch ausgeprägt ist, weil eigentlich hätte man ja auch so, könnte man auch die Vorstellung haben, wir haben auch ein bisschen mehr Zeit, dadurch, dass die Schulzeit kürzer ist, dadurch, dass es so Dinge wie Wehrdienst, Zivildienst nicht mehr gibt. Das sind ja eigentlich eher Dinge, die es einem erlauben, früher auch irgendwo zum Ziel zu kommen. Aber ich glaube, viele Studierende sind halt auch noch gar nicht an dem Punkt, wo sie so richtig überreißen. Ist das was für mich? Ist es nichts für mich? Und gestatten sich aber auch nicht mehr so richtig, sich halt die Zeit zu nehmen, eventuell nach einem Semester nochmal irgendwie oder das Studienfach zu wechseln, mal noch was anderes auszuprobieren. Da ist, glaube ich, schon der Druck höher geworden oder zumindest der gefühlte Druck irgendwo gestiegen.
Wir Medienwissenschaftler von der Uni Tübingen beschäftigen uns natürlich auch viel damit, inwiefern die Digitalisierung so unser ganzes Leben und unsere Studienzeit auch verändert. Und es ist ja tatsächlich so, dass man mit seinem Smartphone immer seine Mails anwesend hat, immer sofort sieht, wenn irgendwie wieder eine neue Aufgabe reinkommt. Und ich entdecke das auch an mir selber, dass das Handy für mich wahnsinnig viel Stress bedeutet. Dass sobald ich mein Handy dabei habe, weiß ich, ich muss so auf Abruf einfach da sein. Und wie sehen Sie das? Ist es vielleicht, verändert es unsere Gesellschaft?
Ja, also verändern bestimmt, wobei ich jetzt wirklich so ein bisschen unschlüssig auch bin, was ich davon halten mag, ob ich das jetzt eher irgendwo auch negativ finde oder ob da nicht vielleicht auch Vorzüge überwiegen könnten. Also ich denke, letztendlich kommt es darauf an, wie man diese Dinge nutzt. Ob man sich dadurch jetzt unter Druck setzen lässt, ob man alles, was da möglich ist, nun auch versucht zu nutzen, ob permanente Erreichbarkeit auch heißt, man muss permanent reagieren, oder ob man sagt, na ja gut, also ich kann natürlich viel mitkriegen über mein Smartphone, aber es heißt auch nicht, dass ich ständig springen muss deswegen.
Aufschieben quasi.
Ja, vielleicht da mal im guten Sinne auch mal was aufschieben, mal was liegen lassen, tatsächlich.
Also ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Stunde Zeit genommen haben, um uns hier unsere Beiträge psychologisch zu untermalen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und dann wollen wir jetzt nochmal ein Musikstück hören und danach möchte ich dann die Sendung abmoderieren.
Une fleur entre les lèvres, un sourire au coin des yeux, un regard rempli de rêves et de l'or dans les cheveux. Il éteint sa cigarette et me dit venez danser, comme c'est aujourd'hui ma fête, j'ai envie de vous aimer. Je m'avance vers la piste, il me serre dans ses bras, il me dit vous semblez triste et je ne lui réponds pas. Me dit je suis poète et caresse mes cheveux. En levant un peu la tête, je vois qu'il a les yeux bleus. Le cœur au bout des doigts. Hey, 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 le cœur au bout des doigts. Le cœur au bout des doigts. De son amour pour la France, de sa mère qui est loin. Mais il me dit que sur terre, il n'a eu qu'un seul ami et qu'il déteste la guerre. Je lui réponds moi aussi. On se quitte d'une voix morne et le lendemain matin, il est là devant ma porte.
Als letztes Lied hatten wir gerade noch Le Cœur au bout des doigts von Jacqueline Taieb. Mein Französisch ist auch schon ein bisschen her, aber das habe ich noch hinbekommen. Und ja, nochmal, ihr habt Mikro Europa Tübingen hier gehört, live auf der Wüstewelle mit einem Live-Gespräch mit Psychologen Stefan Balz. Und wenn ihr Interesse an unserer Redaktion habt, dann schaut einfach mal auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Auch auf Facebook halten wir euch auf dem Laufenden unter Mikro Europa Tübingen. Und im Sendungsarchiv könnt ihr alle Sendungen nachhören, und zwar findet ihr das unter der Universitätsbibliothek Tübingen. Mein Name ist Theresa Krampfl, Redaktion hatte heute Ulrich Hägele und die Technik lag bei Fabian Schaller. Thank you.